Nicht. Das sieht gut aus. Okay. Ja, Sascha, dann würde ich sagen, lass uns rein starten. Diese Woche Krypto-Nerds Uncut. Tatsächlich wie immer jede Woche. Ihr kennt das schon, aber an einem neuen Tag. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, Sascha, dadurch, dass wir die letzten Wochen immer gesagt haben, es ist ein bisschen ruhig, wir wurden gehört. Ja, diese Woche war irgendwie genauso viel los wie die letzten 3 Monate zusammen. Paul ist abgetreten diese Woche. Warsh ist im Amt. Clarity Act geht weiter durch. Und was hatten wir noch? Trump trifft in China auf Xi. Ja, also ja, das ist crazy, was diese Woche alles passiert ist. Und ich würde sagen, lass uns damit starten, das ein bisschen einzuordnen. Und damit, wie immer, ganz liebe Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank an Bison, mit dem wir auch diese Woche, und da mache ich direkt mal den Screenshare auf, eine Podcast-Aufnahme hatten mit dem Uli Spankowski, der uns ein Stück weit etwas über das Thema Bison erklärt hat, wo Bison gerade steht, wie Bison überhaupt aufgebaut wurde. Fand ich eine sehr, sehr spannende Story. Und da haben wir hier einmal, zack, machen wir den Artikel auf. Ja, Bien Crypto hat den aufgenommen und hat so ein Stück weit darüber berichtet. Und ja, wenn ihr Bock habt, hört gerne mal rein. Und damit auch herzlich willkommen, lieber Sascha. Wie war deine Woche?
Spannend war meine Woche. Nee, viele Themen gerade auf dem Tisch. Aber wie du sagst, es ist relativ viel die Woche passiert.
Ja.
Lass uns da gern gleich mal reinspringen.
Ja, gerne, gerne. Also, ich glaube, das war, wenn wir uns anschauen, geldpolitisch, politisch als auch geopolitisch und inflationstechnisch, ist da echt viel passiert. Ja, wir hatten den Clarity Act dabei, wir hatten, wie eben schon gesagt, Warsh übernimmt, Powell geht raus aus dem Vorsitz der Fed und ja, Käuferpreisindex in den Staaten hat massiv angezogen, was natürlich ein Inflationstopic ist, was auch wieder Auswirkungen auf uns hat. Ja, lass mal schauen. Also ich glaube, das, was wir letzte Woche gesagt hatten, das, was wir zugelegt haben, ja, an Gewinn aus der letzten Woche, haben wir diese Woche schon wieder verloren. Wir sind deutlich unter die 80 wieder gefallen, tendieren gerade so um die 78.350, waren auch schon mal ein bisschen tiefer. Ja, können gerade mal reinschauen, obwohl. Nee, korrigiere, 87,3 ist aktuell das Tiefste der letzten Tage.
Wann hat man denn den Peak die Woche?
Am Peak hatten wir bei 82,8 so um den Dreh,
Ja, das ist der 6. Mai, oder?
genau. Das war 6. Mai, genau, richtig.
Die Woche hatten wir nochmal, wann war das? Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag schon mal, wann war
Genau,
da der?
11. 11. hatten wir nochmal am Montag und Donnerstag, ja, das war jetzt 14. genau, waren wir bei knapp 82.
Ich glaube, das ist natürlich sehr der China-Reise geschuldet. Wir hatten im
Total.
Vorgespräch auch gerade drüber gesprochen. Der S&P 500 ist ja auch am All-Time-High gewesen.
Ja.
Ich denke, dass sich viele erhofft haben, dass am Ende der China-Reise, quasi am Donnerstag, es irgendwie ein Statement gibt, was eine Befriedung oder Ruhe in die Straße von Hormuz reinbringt.
Ja.
Das ist aber nicht passiert. Also da gab es weder ein Statement noch irgendwie positive Signale noch sonst irgendwas. Bei Fragen von Reportern ist Trump da auch ein bisschen ausgewichen, auch zur Taiwan-Thematik im Übrigen. Also da gab es ein paar Fragen, hey, habt ihr über Taiwan gesprochen? Einfach wegignoriert, wie wenn die Reporterin nicht existiert hätte. Und
Ja,
das,
gut.
glaube ich, preist der Markt hier auch gerade ein. Und ich habe heute früh auch schon ein paar Berichte gelesen aus israelischen Medien und so, wo sagen, ja, eigentlich gibt es keinen neutralen Weg hier, sondern es muss quasi weiter militärisch gehen im Iran.
Ja. Also die Waffenruhe, soweit ich weiß, ist ja weiterhin noch aktiv. Ja, wobei da natürlich auch, wie kann man da von Waffenruhe sprechen, wenn immer wieder kleine Scharmützel, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich auch passieren. Auf der anderen Seite, was hatte er noch gesagt? Er würde gerne mal den Leader von Taiwan kennenlernen, um einzuschätzen, was das für ein Typ ist, so nach dem Motto, ob man dem jetzt hier diese 11 Milliarden Rüstungsdeal dann so zusprechen sollte. Und da hat China doch gleich direkt eingegrätscht und hat gesagt, hey, das wäre schon das Erste, da würde man schon in die erste Richtung gehen, tatsächlich, wenn man dorthin fliegt, diese Regierung zu legitimieren oder diese, wie nennt man es, Präsident zu legitimieren, ja, was ja schon quasi ein Fauxpas für die Chinesen wäre, aus deren Sicht. Also ja, ist, glaube ich, eine sehr angeheizte Situation und die Chinesen haben, glaube ich, auch ihren Standpunkt relativ klar gemacht bei diesem Treffen, dass Taiwan zu China gehört. Ich glaube, so wurde es ja auch relativ klar kommuniziert. Zwar so ein bisschen durch die Blume, aber das ist das, was der Outtake dessen ist. Genau.
Was für mich noch ganz spannend war von der Reise, ist, dass die US-Regierung jetzt Nvidia erlaubt hat, AI-Chips nach China zu verkaufen. Also ihren zweitstärksten Chip, den H200,
ja,
ist jetzt quasi genehmigt, nach China zu exportieren. Und das ist ja im Prinzip jetzt eine komplett neue Geschichte, weil Amerika war ja bis dato auf dem Stand, wir lassen die KI-Technologie bei uns, wir wollen hier Führer sein, wir wollen hier einen deutlichen Vorsprung gegenüber allen anderen,
ja,
wo wir natürlich auch auf einem super Weg sind mit den ganzen Frontier Labs wie Anthropic, Gemini, ChatGPT, OpenAI. Aber jetzt das für China aufzumachen, zeigt dann einen deutlichen Shift. Also ich glaube, dass das schon ein großer Zuspruch war hinsichtlich zu China. Die Frage ist, was ist der Return daraus? Also welcher Deal lief da im Hintergrund, wo Washington daraus profitiert?
Ja, also es ist, er war ja mit einer sehr, sehr großen Wirtschaftsdelegation tatsächlich auch in China. Da war ja alles, was, ich glaube, Tim Cook von Apple war mit dabei, Jensen Huang von Nvidia. Und ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt gerade so ein bisschen auf die Wirtschaftsoffensive gehen möchte, um sich da den besten Deal für Amerika rauszuholen. Muss man sehen. Also ich glaube, vielleicht ist das auch wieder so die Trump'sche Verhandlungstaktik, vorher immer erstmal draufhauen und jetzt schauen, dass man tatsächlich in eine bilaterale wirtschaftliche Situation kommt, die für beide Seiten irgendwie positiv ist. Ja, das muss man jetzt absehen, tatsächlich, wie es da weitergeht. Genau.
Ja, Boeing hat ja auch groß profitiert. Der CEO war ja auch da. 200 Jets wurden bestellt in China. Also wirtschaftlich ging da schon einiges in den paar Tagen.
Ja, definitiv, definitiv. Großes Thema, was wir letzte Woche besprochen hatten, beziehungsweise, lass uns nochmal den S&P 500 angucken, weil, also der kennt ja tatsächlich nur eine Richtung und es ist völlig crazy, wenn wir uns mal den Verlauf einfach der letzten Jahre anschauen. Das heißt, wenn du, 2016 in den S&P 500 investiert hättest, egal zu welcher Zeit, ja, hätte sich das Ding seitdem in den letzten knapp 10 Jahren irgendwie mehr als verdreifacht, ja, eher sogar schon vervierfacht, wenn nicht sogar noch mehr, je nachdem, wann du investiert hättest.
Eigentlich ist halt Aufsetzung vom S&P. Du kannst ja nichts falsch machen.
Ja, das ist die Frage, ne? No financial advice an der Stelle, Freunde. Aber wo wollen wir denn noch hin? Also gut, das hat man sich wahrscheinlich vielleicht auch schon hier bei 3.000, ja, 4.000, 5.000 gefragt. Aber weiß ich nicht. Also mit der wirtschaftlichen und ökonomischen Gesamtsituation ist es natürlich eine fragile Nummer, ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob wir da unbedingt noch die krassesten Hochs die nächsten Jahre sehen und wann kommt wieder der Rücksetzer. So, weil irgendwann muss er kommen.
Ja, aber dann geht es trotzdem wieder weiter. Also ich glaube, dass wir da noch lange das Ende der Fahnenstange. Es ist immer die Frage, was ist deine Investmentstrategie? Correct. Klar, wenn du jetzt oben kaufst und dann Panik kriegst, weil der Markt crasht und dann verkaufst du wieder, dann kannst du dich drüber beschweren. Aber wenn du jetzt natürlich eine langfristige Strategie fährst, in den S&P 500 quasi immer ein bisschen mit dem Sparplan vielleicht reinzahlst, um die Hoch und Tiefs zu glätten und das eher für ein langfristiges Investment siehst, dann weiß ich nicht, wie viel du da falsch machen kannst.
Ja, genau. Das ist immer eine Frage der Perspektive, aber wenn ich jetzt irgendwo Cash auf Seite hätte, Liquidität auf Seite habe und auf Rücksetzer warten könnte, würde ich auf jeden Fall da mit hantieren und schauen, dass ich gewisse Rücksetzer mir dann mit einkaufe. Genauso wie beim Bitcoin Anfang des Jahres, wo du wunderbar nachkaufen konntest Richtung 60, 65. So, und hättest du jetzt schon wieder positiven Outcome draus gehabt. So, ne? Also ist immer so ein bisschen die Frage, was man machen möchte, aber aus meiner Sicht hätte man das wunderbar tun können. Wir haben ja auch den Rainbow-Chart da immer wieder herausgenommen und haben es gezeigt, ja, dass wir da eigentlich total überverkauft sind an der Stelle. Und turns out, da hätte man schon auf jeden Fall wieder einen guten Euro mitmachen können. Aber bleibt euch überlassen, immer do your own research und no financial advice an der Stelle. Genau. Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bis zum 31. März 2026 bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio.
Werbung Ende.
So, schauen wir uns jetzt aber an, was wir letzte Woche besprochen hatten. Letzte Woche haben wir gesagt, die stärkste Woche seit Januar in den Bitcoin-ETF-Inflows war. Und wir hatten über 1 Milliarde Inflows. So, jetzt haben wir das gesagt. Ich würde sagen, Sascha ist schlecht gealtert, oder?
Ja.
So, weil wenn wir uns anschauen, also wir hatten letzte Woche, wie gesagt, die größeren Inflows, beziehungsweise die Vorwoche, da hatten wir 629 Millionen, 532 Millionen, 467 Millionen, also deutlich über 1 Milliarde. So, und wenn wir uns das dann aber anschauen, wir hatten dann 268 Millionen, 145 Millionen Outflow, also quasi Ausflüsse aus den ETFs, 233 Millionen und am 13. Mai hatten wir einen riesigen Outflow von über 500 Millionen mit 630 Millionen. So, und am 15., also gestern, auch nochmal 290 Millionen. So, das heißt, das, was wir in der Vorwoche eigentlich reingeholt haben, ist jetzt schon wieder rausgeflossen, plus noch ein bisschen on top, ja. Und das zeigt, glaube ich, so ein Stück weit, wie der Markt da draußen auch ist, ja. Also, es ist total, total schwankend. Die Kurse zeichnen das auch ein Stück weit mit ab, ja. Davor die Woche waren wir knapp auf 82, dann sind wir runter auf jetzt wieder 78. So, und das ist so die Schwankungsbreite, in der wir uns gerade, glaube ich, bewegen, ja.
Woran hat es gelegen?
Ja, woran hat es gelegen, ne? Also ich glaube, es ist natürlich, gibt es immer zwei Thesen, so Risk-Off, ja, also gerade auch, wenn du dir die Zahlen anschaust, jetzt letzten Endes das ganze Thema Käuferpreisindex, ja, also der April-CPI, der legte ja um 3,8% zu, getrieben durch die ganzen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs und dementsprechend, ja, ist natürlich jetzt immer die Frage, okay, worein investieren die Leute, worein gehen sie? Und aktuell ist es halt eher normalerweise ein schlechtes Umfeld für Bitcoin als Risikoasset. Es gibt eine andere Fraktion, die sagt, okay, die Gegenthese, Bitcoin als Inflationsschutz, ja, das spricht schon wieder dagegen. Aber die Institutionellen sind wohl eher die, die sagen Risk-Off und weniger Inflationsschutz. Also das hat für die weniger den Inflationsschutz-Charakter, den sie hier in ihren Investments haben. So sehe ich es. Ich weiß nicht, wie schätzt du es ein?
Nee, eher nicht.
Genau, okay. So, dann diese Woche Clarity Act. Das ist natürlich eines der Themen, die uns die letzten Wochen immer noch begleitet hat. Und der Clarity Act hat den Senat Banking Committee mit 15-9 verlassen. So, das heißt, das ist jetzt erstmal von dem Bankenkomitee durchgewunken worden. Und da ging es ja hauptsächlich um das ganze Thema, wie werden Yields auf Stablecoins zugelassen oder auch nicht zugelassen? Bisher war es ausgeschlossen und wurde nicht genehmigt. Jetzt hat man sich dort wohl geeinigt. Es ist aber auch so, dass es noch ein bisschen dauert, bis das Ganze jetzt durchgegangen ist, ne? Also es ist jetzt nicht bloß, weil das dieses eine Komitee verlassen hat, ist es schon komplett durchgewunken. Ja, wie ist da der Stand, Sascha?
Ja, so wie du es sagst, also im Prinzip ist das, okay, wir sind jetzt einen Schritt weiter, aber wir sind noch nicht bei, es ist alles durch und genehmigt.
Ja, genau. Also es ist so, das Weiße Haus schaut jetzt, es gibt ja immer diese Bilds, die Trump in die Kamera hält mit seiner tollen Unterschrift, ja, wenn er da seine Mappe aufhält. Und das Weiße Haus schaut halt oder plant ungefähr bis zum 4. Juli 2026 diese Bill unterschrieben zu haben. So, und jetzt ist natürlich so ein Stück weit die Frage, warum haben die Banken das eigentlich abgelehnt? Und der Grund war, Banken finanzieren halt 80% ihrer Kredite über Kundeneinlagen. Und es wurde halt gesagt, okay, wenn Stablecoins diese Activity-Based Rewards erhalten, dann könnte es sein, dass Kunden ihre Einlagen abziehen und dann die Refinanzierung der Kredite durch die Kundeneinlagen ins Schwanken geraten könnte. Ob das jetzt wirklich so kommt, I don't know, aber ist natürlich schon ein valider Punkt, wo die Banken erstmal sagen, halt stopp, das könnte uns angreifen, in welcher Art und welcher Ausprägung auch immer. Genau. Sascha, du, dein Take dazu?
Tatsächlich gar nicht so viel. Also ich muss, da muss ich passen. Okay. Dafür habe ich beim Wash-Thema mehr zu sagen.
Okay, okay. Dann nimmst du da dann gleich nochmal. Also es ist jetzt hier so, die Wahrscheinlichkeit war letzte Woche tatsächlich, als wir das letzte Mal gesprochen haben, schon ein bisschen höher, dass der Clarity Act into signed law, also quasi in Gesetz auch 2026 gegossen wird. Es ist jetzt wieder leicht runtergebounced die Woche bis sogar auf 60% runter, 59% und jetzt wieder leicht nach oben gegangen. Also ja, schauen wir mal. Polymarket ist jetzt noch nicht 100% überzeugt, aber bei 67%, ja, zwei Drittel sehen Sie da schon mal die Wahrscheinlichkeit und die ist einfach auch über die letzten Wochen gestiegen. Also bleiben wir dran, schauen wir
uns mal. Müssen wir dann einen Termin? Oder wann geht's da weiter? Haben wir da was? Nee, ne?
Naja, also das, was ich eben sagte, also das Weiße Haus schaut, dass bis zum 4. Juli diese unterschriebene Bill da ist. Das ist das, was damit gemeint ist. Und das ist ja dann die Verabschiedung sozusagen des Gesetzes, so wie ich es verstehe. Genau. Okay. Ja. Alright, dann goodbye, farewell, Jerome Powell. Ganz so schlimm ist nicht, aber genau. Jerome Powell ist zurückgetreten. Was heißt das?
Wenn man denkt, wie lange uns Jerome Powell begleitet hat, seitdem wir irgendwie in Krypto unterwegs sind, die ganzen Meldungen, die ganzen Memes.
Ja.
Da schaut man schon fast mit einem bisschen traurigen Auge drauf.
Ja, definitiv nicht. Ja, es bleibt jetzt abzuwarten, was da drauf folgt. Ne? Also jetzt mit Warsh. Der wurde ja am 13. Mai jetzt bestätigt vom US-Senat mit 54-45 Stimmen. Ist damit der 17. Vorsitzende der Fed. Und ja, zum 15. Mai, also gestern auf dem Freitag, weil er sich ein schönes, entspanntes Wochenende machen, der gute Jerome, ist die Amtszeit geendet. Das Spannende ist aber, und das ist untypisch, der ist nicht ganz weg aus der Fed. Ja, also er bleibt im Board of Governors und das ist relativ ungewöhnlich, weil die meisten sind eigentlich, nachdem sie dann als Fed-Chair raus sind, sind sie da auch quasi aus diesem Board of Governors oder sind nicht in das Board of Governors danach gegangen. Und Powell will sich da aber relativ stark gegen den ganzen politischen Druck, den er bekommt, wehren. Und ich glaube, das geht besser mit der Verhandlungsposition, ich bin noch im Board of Governors und habe da vielleicht Einfluss auf gewisse Entscheidungen, die, glaube ich, von diesem Board bestätigt werden müssen. Und somit hat er natürlich sich da so ein bisschen so eine Karte in der Hinterhand gehalten und ja, bleibt abzuwarten, wie die Reise da weitergeht. Ja.
Ja, also man muss ja auch sagen, Warsh ist sehr, sehr knapp bestätigt worden. Also 54-45 hört sich zwar nach großem Abstand an, ist es aber überhaupt nicht. Also es ist eine der knappsten Entscheidungen in der modernen Geschichte der Fed.
Ja, total. Und wenn wir jetzt mal schauen, die nächste FOMC-Sitzung, und das wäre ja dann quasi die erste von Warsh, ist am 16. oder 17. Juni. Und wenn wir uns da einfach mal anschauen bei Polymarket, es ist aktuell tatsächlich nicht wirklich, sieht so aus, als ob da schon direkt im Juni, obwohl sich das Trump wahrscheinlich wünschen würde, direkt eine Zinsänderung kommt. Let's see. Ich finde aber jetzt, wenn man hier sich anschaut, bis Dezember ist die Wahrscheinlichkeit bei 28%. Also entweder ist der Polymarket, den wir uns hier anschauen, nicht der beste. Aber de facto schaut es jetzt hier noch nicht so positiv aus, dass es hier irgendwelche Rate Cuts geben könnte innerhalb diesen Jahres. Mal sehen. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Und ich glaube auch nicht, dass der Polymarket hier so super gut einpreist aktuell. Und ja. Genau.
Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, war ja doch relativ großer Support von Trump da ist, dass Warsh auf jeden Fall Zinsen senken muss. Ja. Aber was viele nicht wissen, ist, nur weil die Zinsen gesenkt werden, muss das nicht unbedingt gut für den Kapitalmarkt sein. Also Warsh selber ist ja sehr krypto-affin, sehr positiv und ist ja selbst auch Investor in Solana, Polychain, viele, viele andere Projekte.
Also er hat über 100 Millionen in Krypto, ist ja crazy.
Super kryptofreundlich, sagt Bitcoin ist Gold für alle unter 40 etc. Ja. Aber auf der anderen Seite ist, was Mainstream medienseitig nicht ganz so bekannt ist, gerade in der, ich sag mal, in Anführungszeichen Crypto-Bubble ist,
ja,
dass er einen Ansatz verfolgt, der sich nennt QT for Cuts. Das bedeutet, er senkt zwar die Zinsen oder will Zinsen senken, entzieht aber dem Markt gleichzeitig Liquidität, indem er die Fettbilanz durch Anleiheverkäufe schrumpfen will. Und im Endeffekt kann das dann negativ für Krypto generell sein, weil auf der einen Seite senkt er die Zinsen, was natürlich dann eigentlich sagen so, okay, Geld ist billiger, Risikoassets gehen hoch. Aber wenn er im gleichen Atemzug quasi Milliarden abzieht aus dem Anleihenmarkt, ist der Nettoeffekt für Krypto negativ.
Mhm. Ja. Also es bleibt da, glaube ich, spannend, wo die Reise da hingeht. Und ja, also im Juni wissen wir, glaube ich, mehr. Und aktuell schaut es halt nicht so aus, dass irgendwas gesenkt wird. Zumindest, wenn man Polymark glauben möchte.
Genau. Ja.
Eine wichtige Sache, die ich eben vergessen habe tatsächlich, wenn wir über den Clarity Act sprechen und der Clarity Act das ganze Thema Stablecoin Yields durchwinkt. In Europa ist das Thema tatsächlich unter MiCA nicht freigegeben. Ja, also das heißt, wir hätten dann auch so ein gewisses Ungleichgewicht in der Regulatorik zwischen Europa und den USA. Und da ist dann natürlich die Frage, fließt dann Liquidität vielleicht in Richtung USA ab, weil es dort quasi die Möglichkeit gibt, mit Stablecoin Yields Geld zu verdienen. Und unter MiCA in Europa wird es dementsprechend schwieriger. Oder ich weiß nicht genau, ich müsste auch noch mal genauer reinlesen. Aber anscheinend, so habe ich es jetzt hier im Research gehabt, ist es unter MiCA nicht freigegeben. Ich weiß nicht, weißt du da was, Sascha?
Nee.
Aber es könnte dazu führen, dass es natürlich eine Liquiditätsverschiebung gibt, ja, weil ich meine, das Geld sucht sich dann den Markt, wo es quasi die Kohle bekommt. Ja.
Zinsen auf Stablecoins ist ja eine nette Geschichte.
Ja, definitiv, definitiv. Dann, was haben wir noch, Sascha? Du hast noch was mitgebracht, zu dem du auch einen Artikel geschrieben hast und das hat natürlich auch für Furore gesorgt bei sämtlichen Mainstream-Medien. Wie kann es jetzt sein, dass auf einmal eine 20 $ Claude-Code-Lizenz mein Krypto-Wallet knacken kann? So wurde es ja nach außen dargestellt. War es auch wirklich so?
Das ist natürlich Quatsch. Die ganzen Mainstream-Medien war ja im Prinzip so eine Panikmache, dass jetzt alle Krypto-Wallets unsicher sind, weil Claude deinen Private Key irgendwie hacken kann. Das ist natürlich nicht richtig. Was tatsächlich passiert ist und wo natürlich auch Large Language Models gut sind, ist es, Verknüpfungen, Verkettungen zu finden oder selbstständig dann zu arbeiten. Mhm. Und was in dem Fall passiert ist, ist, dass jemand quasi 5 Bitcoin auf einer Wallet hatte, dazu das Passwort verloren hatte, keinen Access mehr hatte, hatte auch vorab schon versucht mit hier über Online-Hosting, Brute-Force-Attacken das Passwort zu knacken, aber ist natürlich hilflos, weil da brauchst du ja, ich weiß ja rechnerisch, wie viele hunderte Millionen von Jahren, um das Passwort rauszukriegen.
Ja.
Was aber effektiv passiert ist, er hat seine Festplatte, seine alte Festplatte, mit der er damals die Wallet aufgesetzt hat, Claude zur Verfügung gestellt. Mhm. Claude hat sich da durchgewühlt und hat da quasi über Notizen, Backups, die er ausgewertet hat, die das Passwort gefunden. Okay. Also er hat nicht das Passwort gehackt, sondern war mehr oder weniger als Detektiv unterwegs und hat das Passwort zusammensetzen können, anhand der Daten, die ihm vorgelegen sind.
Aber das ist wieder so dieses spannende, man schnappt sich irgendwas, macht da draus, ich meine, wir sehen das ja selber, ne? Du schreibst auf Focus Online Artikel, ich auch. Und natürlich probiert man erstmal mit einer gewissen Headline gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen. So, ich finde dann aber wichtig ist, eine saubere Einordnung hinzubekommen und den Leuten zu erklären, worum es geht und dann nochmal eine saubere Zusammenfassung zu geben, was bedeutet das eigentlich, ja, so um das abzurunden. Aber auch da habe ich schon gesehen, dass die Leute halt wirklich die Headline lesen, den Anreißertext und danach hört es auf und dann bist du der Blödmann, der das da ja nicht weiß und dies nicht kann und bla 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 und wie ich das nur schreiben könne. Ne? Also da hatte ich letztens auch jemanden auf LinkedIn, der mich dann getaggt hat, wie ich denn nur schreiben könne, dass Bitcoin schlecht sei oder irgendwie so hat er es, also keine Ahnung, hat es auf jeden Fall rumgedreht und dann habe ich nur drunter kommentiert, ich sage so, hey, ja, danke für die Kritik und besser wäre es, wenn du den Artikel mal zum Ende gelesen hättest, weil dann hättest du so einen Schmarrn hier nicht geschrieben. Ja, so, also das ist halt leider so ein Stück weit, wie Medien zum Teil funktionieren und auch Aufmerksamkeit wird immer geringer so und am Ende, Leute, es liegt an nicht an den Medien, vielleicht ein Teil, aber ihr müsst halt auch selber, wenn ihr was wissen wollt, dann müsst ihr halt tiefer rein recherchieren, müsst euch die Zeit nehmen. Ja, das kostet alles Zeit. Aber ja, es gibt auch KI, man kann Dinge anrecherchieren und wenn dann Dinge nicht plausibel klingen, dann kann man ja immer noch mal eine Reihe tiefer gehen. Und ich finde, das ist ein wichtiges, wichtiges Thema, dass man nicht nur irgendwie die Headlines sich zieht. Und das probiere ich auch meinem ganzen Umfeld beizubringen, weil die alle schon so gemünzt sind, nur Headlines zu lesen und dann zu sagen, oh ja, das ist aber so und so. Ja, okay, hast du den Artikel gelesen? Hast du dich mal ein bisschen zu schlau gemacht? Nee, das machen ja die wenigsten Leute.
Nee,
ja.
Machen sie nicht mehr.
Der macht ja kaum noch einer so und das ist halt dann schlimm. Und wenn es dann noch, sorry, ich mach gleich einen Punkt dahinter, aber gerade wenn es dann auch nicht Digital Native sind, ja, checken sie ja auch manchmal gar nicht, okay, woher kommt die Quelle überhaupt? Ist das überhaupt valide? Ja, kann ich dieser Quelle trauen und so? Ist es vielleicht nur Werbung, ja? Also auch da sehe ich so viel Quatsch, ja? Also es kann ja jeder Krypto-Experte sein und überall seine Ads schalten bei, weiß ich nicht, Wall Street Online und so einen Artikel über sich schreiben lassen. Ja, sind aber Sponsored Articles, ja? Und das checken die meisten Leute nicht und lassen sich davon so blenden. Ja, Ende der Durchsage. Sorry.
Was aber hier jetzt wirklich noch ein wichtiges, wichtiges Takeaway ist, also man kann da schon was davon ableiten, ist, dass ihr aufpassen müsst, was habt ihr auf dem Computer? Seedphrases, Passwörter gehören nicht ins Internet, nicht in die Cloud, nicht auf dem Computer, auch nicht als Bild auf Smartphone.
Ja.
Weil im Prinzip zeigt es die reelle Gefahr. Die reelle Gefahr ist, dass Hacker mit Hilfe von KI-Tools sehr gut den Datenmüll auswerten können, euren Computer angucken können und darüber über euren eigenen Fehler versuchen können, die Passwörter zu rekonstruieren.
Total.
Also das ist das Takeaway hier.
Ja, total. Also finde super. Gut, dass du den Punkt da nochmal machst, weil genau das am Ende. Ihr werdet gehackt und so schön, so gut, aber de facto dann die Auswertung ist halt viel, viel effizienter, viel schneller geworden dann mit KI und dementsprechend umso gefährlicher ist es dann, das genau so zu machen. So, also von daher, ja, seid auf der Hut, packt es euch dann lieber auf, man muss ja dann schon aufpassen, ne? Wenn du es in einem Backup haust, ja, dann zieht er sich das, ist halt die Frage, wo das Backup hingeht, ob da dann wieder Access drauf ist, aber ja, also schaut lieber, dass ihr, schreibt es auf Papier.
Oder auf Metall, da gibt es auch schöne Sachen, ja.
Genau, richtig, stanzt es euch in Metall oder lasst es euch auf den Fuß tätowieren, nein, Spaß. Aber findet eine Möglichkeit, die offline ist und nicht online ist. So, Ende der Durchsage. Genau.
Das ist jetzt.
Wir sind bei 26 Minuten. Das ist bis jetzt die schnellste Runde, aber wir sind auch alle so getrieben vom Wochenende gerade. Gibt es sonst noch irgendwas, was du zu erwähnen hättest, was es an Neuigkeiten gibt? Irgendwas Wissenswertes?
Ich habe angefangen, einen Tech-Newsletter zu schreiben. Also jeder, dem es interessiert, auf LinkedIn, wir können das gerne mal verlinken.
Working on Tomorrow.
Working on Tomorrow erscheint täglich und fasst im Prinzip alles newsmäßig zusammen, was in KI, Biotechnologie, Blockchain, Web3, Robotics passiert ist.
Ja, finde ich tatsächlich sehr geil. Ich finde den Titel auch geil. Habe ich dir letztens schon mal, glaube ich, in unserem privaten Chat gesagt. Von daher, Leute, ja, abonniert das gerne. Was gibt's bei uns, bei mir? Ich bin Montag, Dienstag auf der Vienna Blockchain Week unterwegs. Habe da eine Panel-Diskussion zum Thema Stablecoins, Regulatorik, das wird Montagnachmittag sein. Dienstag geht es dann schon wieder zurück für mich. Ich habe dann in Wien noch ein, zwei Meetings mit Exchanges. Mal sehen, wie da so die Situation aktuell ist. Und ja, dann hoffe ich, nächste Woche, Sascha, sind wir mit einem Gast am Start. Und was haben wir noch? Wir sind wieder zur gewohnten Zeit um 11.30 Uhr auf dem Freitag, oder?
Ja. Kriegen wir's hin? Und ganz heiß, Bitcoin just dropped below 78k.
Ja, okay, siehst du. Na dann, in diesem Sinne, schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Genau. Bis dann, ja. Bleibt gesund, wir hören uns und nächste Woche 11.30 Uhr. Erzählt es euren Freunden. Wir sehen uns. Ciao, ciao.